Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TD SYNNEX.
Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der 4. Episode. Insgesamt machen wir 5. Jetzt wird's endlich verraten. Objektspeicher der Zukunft, präsentiert von Intel, präsentiert von Scality. Und diesmal sind wir nicht zu viert, diesmal sind wir zu dritt. Andreas Fiebeck hat uns verlassen. Rüdiger Frank, Christoph Storzum sind weiterhin dabei. Und wir sprechen heute in der 4. Episode des Schwerpunktes über Data Lakes. Rüdiger, ich würde mir wünschen, dass du den Begriff Data Lake vielleicht noch so ein bisschen erklären könntest. Was steckt dahinter und warum ist das so eine schöne Grundlage für alle anderen Dinge, die da gleich kommen? Und bevor du das tust, möchte ich noch was anderes nämlich von dir wissen. Wer bist du? Was machst du? Stell dich bitte einmal noch kurz vor.
Ja, Frank, vielen Dank. Mein Name ist Rüdiger Frank. Ich bin bei der Scality zuständig für die Distribution, für den Channel, für die Partner in der DACH-Region und in Eastern Europe. Ich bin 48 Jahre jung. In meiner Freizeit mache ich Snowboarding, bin Sportschütze und begeisterter Motorradfahrer. Und beruflich bin ich fast 24 Jahre jetzt im Channel unterwegs, bin Channelmann, habe meine Ausbildung beim Systemhauspartner gemacht, habe 10 Jahre in der Distribution gearbeitet und bin dann im letzten Jahrzehnt dann zu den Herstellern gestoßen, seit 2 Jahren jetzt bei der Firma Scality für das Thema Channel, für das Thema Partner zuständig hier im Sales im Jahre 2024.
Cool. Dann wissen wir, wer du bist. Wir wissen, du hast eine Menge Erfahrung. Jetzt geht's um die Data Lakes.
Richtig, die Data Lakes. Ja, also unsere Lösung, unser Speicher ist natürlich eine optimale Grundlage für Data Lakes, für Datenanalysen, für andere Themen, in denen ich Daten sammeln muss, in denen Daten sich zueinander addieren und immer mehr werden, die dann ausgewertet werden müssen. Und dementsprechend muss dieser Speicher über einen langen Zeitraum halt eben auch ständig verfügbar sein, ständig vorhanden sein, und die Daten dürfen natürlich auch nicht verloren gehen. Das heißt, ich benötige zum einen natürlich eine Selbstheilungsfunktion, die Daten immer wieder Konsistenz halten während einer 10, 15 oder 30-jährigen Aufbewahrungszeit. Gleichzeitig darf natürlich dann auch dürfen mir so keine Daten verloren gehen, auch keine Server verloren gehen. Der Dienst darf nicht verloren gehen. Das heißt, da haben wir dann auch die Hochverfügbarkeit, die wir mit Clusterlösungen halt eben auf die Beine stellen können, und mit einer Resiliency von 14.9 hier im Falle unseres Produktes Ring für unsere Kunden da auch wirklich eine sehr, sehr starke Sicherheit bieten. Ja, und das Ganze kann ich natürlich auch noch auf verschiedene Standorte verteilen und auch synchronisieren miteinander, sodass verschiedene Standorte auch wirklich gleichzeitig Zugriff auf ein und dieselbe Datenbasis haben. Und das Ganze natürlich auch noch endlos skalierbar. Sprich, ich kann, sobald ich an meine Grenzen stoße, kann ich hier einfach Platten nachstecken, kann einen Server dazustellen und kann entsprechend die Cluster jeweils ergänzen. Das bringt natürlich, das hört sich alles sehr, sehr kompliziert an, aber im Grunde genommen ist das eine extrem einfache Administration. Sobald ich das Thema aufgesetzt habe und meine jeweiligen Applikationen an den Objektspeicher angeflanscht habe, habe ich eigentlich bis auf die Überwachung der Hardware und die Überwachung des Speicherfüllstandes eigentlich als Administrator nicht viel zu tun. Der Christoph kann da gleich auch nochmal auf einen Use Case eingehen im Anschluss. Das Wichtigste ist halt eben, dass wir auch hardwareunabhängig sind. Ja, das heißt also, egal auf welchem Server jetzt hier die Intel CPU installiert ist und mit uns zusammenarbeitet, solange bestimmte Grundanforderungen in der Hardware erfüllt, ist uns das Fabrikat des Servers eigentlich egal. Das heißt, ein Kunde kann hier, wenn er einen Dreiercluster auf Hersteller 1 Basis hat und dann vielleicht aufgrund eines neuen Rahmenvertrages auf Hersteller 2 wechseln muss, dann kann er tatsächlich die Server auch einzeln austauschen und während dieses Austauschprozesses auch Server verschiedener Hersteller in einem Cluster betreiben. Das ist halt eben dadurch gewährleistet, dass wir halt eben softwarebasiert, software-defined sind und dass alle unsere Tätigkeiten, die wir machen, eher auf der Objektebene, auf der Datenebene und nicht auf der Hardware-Ebene stattfinden. Und dementsprechend ist auch so ein Tech-Refresh, wenn ich umsteigen möchte von Hersteller A auf Hersteller B, damit verbunden, dass ich weiterhin online bin, dass die Instanz des Speichers weiterhin online ist und ich dann halt eben Stück für Stück, Server für Server, dann einzeln meine Hardware austausche, anstatt jetzt ein riesengroßes Migrationsprojekt zu starten, eine neue Box zu kaufen, alles rüber zu kopieren und dann halt eben in sehr, sehr langen und performance-trächtigen oder performance stehlenden Migrationsprozessen dann halt eben den Umzug hier mache. Und das ist halt eben wichtig, dass auch die Performance hier kontinuierlich vorhanden ist.
Ja, das ist so wichtig ja auch, weil Data Lakes, diese gemeinsame Datengrundlage für all das, was jetzt technologisch so kommt oder en vogue ist oder was auch immer, die Grundlage bildet. Ne? Also ohne Daten funktioniert nicht viel. Deshalb sind diese Data Lakes so wichtig? Was habt ihr da für uns? Also was kommt danach? Also diese Data Lakes sind entweder mal entstanden, zufällig, ne? Und man hat sie dann irgendwann bewusst gestaltet, konfiguriert, wie auch immer. Und jetzt kommen so Stichworte wie Big Data, so, und das wollen wir analysieren. Und also was kommt danach?
Ein Use Case, den ich dort nennen kann, ist das Thema der Wells Fargo Bank in den USA. Dort wird tatsächlich unsere Lösung als Data Lake betrieben mit ganz vielen Servern über verschiedene Standorte mit über 100 Petabyte. Und dort wird halt eben mit Hilfe von Splunk werden dort die Transaktionen der Kreditkarten entsprechend analysiert. Und wenn es dann irgendwelche Ungereimtheiten oder irgendwelche Irregularitäten gibt, dass vielleicht jemand mal, der die ganze Zeit in New York bezahlt hat, jetzt plötzlich in Sri Lanka bezahlt und so weiter, dass dort dann halt eben einem Kreditkartenbetrug vorgebeugt wird, indem ich halt eben alle Kreditkartentransaktionen auf einer Scality-Lösung speichere und dann halt eben mit Splunk auswerte.
Und Splunk ist ein Tool oder eine Technik?
Ja, also Splunk ist tatsächlich ein Tool, um halt eben diese Big Data Analysis durchzuführen, um die Massen an Daten, es werden Gemeinschaftskeiten und Ausnahmen daraus gefunden in diesem Beispiel. Und genau dafür ist halt eben Scality auch wirklich eine sehr gute Basis. Ja.
Selbst mal erlebt, dass meine Kreditkarte Abbuchung bekommen hat und auf einmal habe ich ein Schreiben bekommen von der Bank, Kreditkarte geht nicht mehr, die haben wir gesperrt, weil, und dann habe ich reingeguckt und dann gemerkt, bis ich das merke, ist das Geld ja schon weg. Ja, ein System, ich weiß nicht, welches Tool oder auf welcher Basis das Ganze operiert hat, aber wenn man das selbst mal erlebt hat, dann weiß man, wie wichtig das ist. Und dass es wahrscheinlich zeitgleich sehr, sehr viele andere Menschen auch betroffen hat. Und wahrscheinlich eine Sache ist, die sekündlich irgendwo auf der Welt passiert.
Und gerade halt auch direkt in Echtzeit ausgewertet werden muss, sodass man sofort reagieren muss kann.
Genau, ja.
Ich denke, das ist auch der ganz große Vorteil genau dieser Lösung, dass dort in Echtzeit wirklich drauf geachtet wird. Das heißt, da muss nicht die ganze Kreditkarte dann gesperrt werden.
Ah, okay.
Wenn dann eine Transaktion schlichtweg aus diesem sonstigen Analyse Zyklus herausfällt und der Pattern, also die Art und Weise, wie die Kreditkarte sonst genutzt wird, plötzlich ganz anders erfolgt, dass du deine Kreditkarte vielleicht hauptsächlich in Deutschland genutzt hast und bei Amazon gekauft hast, aber plötzlich kommt eine Transaktion, die eben irgendwo in Mexiko stattfindet, dann kann das vielleicht nicht mit dir zusammenhängen und dann musst du so eine Transaktion, also das wird dann aktiv festgestellt in Echtzeit mit dem, es geht letztendlich in so Sensordatenanalysen mit dran und dann musst du als Nutzer diese Transaktion per SMS erstmal freigeben. Das heißt, dir wird in Echtzeit eine SMS geschickt, kaufst du jetzt gerade ein, ja, nein, und wenn du da nichts machst, wird dir die Transaktion schlichtweg nicht freigegeben und deine Kreditkarte an sich ist geschützt, aber du kannst sie trotzdem beide nutzen. Und ich glaube, das ist genau dieser ganz große Vorteil von solchen Artificial Intelligence und Machine Learning Algorithmen, die hier genutzt werden können, um den Nutzer vor Missbrauch zu schützen. Das waren jetzt ein Beispiel jetzt aus USA, aber wir haben natürlich auch andere Beispiele auch hier in Deutschland, beispielsweise ein sehr großer oder der größte IT-Dienstleister aus der Travel-Industrie nutzt uns auch ganz massiv auch für Big Data Analytics, aber auch für Backup-Use-Cases, also wirklich verschiedenste Ansätze und Use-Cases, die da zur Verfügung gestellt werden. Aber der größte ist tatsächlich auch mit einem Splunk-Use-Case, wie das der Rüdiger eben auch bei der Wells Fargo schon genannt hat, um beispielsweise die Ticketpreise bei Airlines zu definieren und festzustellen, wo ist denn viel Andrang, wo sind eben wenige Flugkapazitäten noch verfügbar. Beispielsweise, ich nehme jetzt mal ein klassisches Beispiel mit einer Lufthansa. Wenn ich mit der Lufthansa irgendwo hinfliegen möchte, dort findet gerade eine Messe statt, dann ist da entsprechend mehr Andrang und da gehen die Preise entsprechend hoch. Und dieser IT-Dienstleister analysiert immer 2 Wochen an diesen Sensordaten, also Flugsuchen, wo sind denn viel, wo ist viel Bedarf, wo sind viele Anfragen für Flugticket-Anfragen und speichert die für 2 Wochen mit. Und auf diesem Big Data Lake, der inzwischen in Summe über 25 Petabyte ausmacht, oder die Gesamtinfrastruktur dort, wird dann eben analysiert, wo müssen die Preise hoch, wo sind nur noch wenige Tickets verfügbar und wo sind eben Randposten, in Anführungszeichen Randzeiten, wo keiner fliegen will, da gehen die Preise entsprechend runter. Das kann dann aber auch genutzt werden, um flexibel natürlich, und dann sind wir wieder bei so einem Cloud-Use-Case, flexibel darauf zugegriffen werden kann. Das heißt, wenn so ein digitaler Boarding-Pass, mit dem ich in einen Flieger einsteige, der muss ja auch irgendwo gespeichert werden und gegebenenfalls auch ausgedruckt werden, wenn das der Kunde noch in Papierform nutzen möchte, dann muss der natürlich auch im Internet verfügbar, zugreifbar sein, so ein Cloud-Use-Case. Und dafür knüpfen sich dann Big Data Lakes und entsprechende Cloud-Zugriffe zu einem Gesamtkonstrukt. Und auch das muss bereitgestellt werden oder bei den Deutschen Bahn oder Schweizer Bahn werden entsprechend Online-Tickets vergeben. Die müssen natürlich auch im Zugriff sein. Und genau solche Use-Cases können dann dort beispielsweise in der Travel-Industrie auch mit abgedeckt werden.
Okay, darum heißt es auch Data Lakes und nicht Data Lake, weil ja auch die Lakes miteinander verbunden und kommunizieren. Okay, das ist spannend, ne? Wie aus so einer Einzelbetrachtungssicht dann alles zusammenkommt, ne? Das ist, habe ich so noch gar nicht bedacht. Als jemand, der viel mit der Bahn fährt, manchmal auch fliegt, dann macht das jetzt auf einmal ein bisschen mehr Sinn. Ja, wo kommen die QR-Codes her? Gute Frage, ja, haben wir bisher nie drüber nachgedacht.
Und wie du gerade gesagt hast, diese Kerninfrastruktur darunter, um so hippe Szenarien zu ermöglichen mit AI, Machine Learning, Predictive Maintenance ist ein weiteres Schlagwort aus dieser Reihe, das ist die Speicherinfrastruktur, die darunter erstmal zur Verfügung gestellt wird. Weil nur wenn ich die Daten effizient speichern kann, endlos wachsen kann, weil ich weiß ja am Anfang von so einer Initiative noch gar nicht, wie viel Datenvolumen kommt denn da auf mich zu, aber ich muss mal irgendwann anfangen. Und dann brauche ich die Flexibilität von Cloud-Möglichkeiten, aber vielleicht nicht in der Cloud, sondern bei mir on-premise, damit es auch performanter noch schneller funktioniert. Und genau das bietet eine Scality mit dem Software-Defined Ansatz. Und dann kann ich entsprechende Use Cases davor bauen, aber die Kerninfrastruktur muss stimmen. Und dann kommen Ansätze für, ich meine, wir hatten jetzt die Travel-Industrie, wir hatten das Finanzdienstleistungssegment. Das kann aber bei einem Autohersteller sein, dass eine Produktion dokumentiert wird, dass ein Achsenhersteller beispielsweise Fotos macht, hochauflösende Fotos von der Achsenproduktion, von jedem Arbeitsschritt, um im Nachgang auch dann Analysen zu fahren, wenn irgendwo ein Fehler aufgetreten ist, dass ich dann entsprechend das auch dokumentiert habe und nachvollziehen kann. Ein bisschen zu Predictive Maintenance, was letztendlich dieselbe Idee ist mit diesen Sensordaten, eben von der Kreditkartentransaktion eben, nur überzogen eben auf physikalische Komponenten. Das heißt, wenn ein Mähdrescher irgendwo in der großen Prärie irgendwo in den USA unterwegs ist und dann eben auch nicht mit Ersatzteilen dort versorgt werden kann, dass ich dann feststelle, wie ist die Varianz der Vibrationen, kommen größere Varianzen in Abweichungen her, kommen andere Problemstellungen her, dass ich das frühzeitig über Sensoren messen kann und auch diese Daten muss ich speichern und nur wenn ich die gespeichert habe, kann ich dann mit Artificial Intelligence Auswertung drüber fahren, wo ich sage, diese eine Komponente, da fängt plötzlich das Rütteln an, da wird der Abstand größer, wahrscheinlich wird diese Komponente bald ausfallen. Das heißt, ich muss dann schon dafür sorgen, dass Ersatzteile rechtzeitig irgendwo in der Nähe sind. Das trifft den Güterverkehr, das trifft so einen eben genannten Mähdrescher. In jedem Traktor ist heute unheimlich viel IT drin. Die müssen gespeichert werden und dafür haben wir Lösungen, die eben besonders klein starten, eben sogar in einem Traktor, in Anführungszeichen, in einem Mähdrescher, in einer Dampflok, beziehungsweise Güterlok, verbaut werden können und dann mit 5G-Connectivity gegebenenfalls in ein zentrales Rechenzentrum als Multicloud-Szenario abgebildet werden kann, um dann die Daten rein repliziert bekommen in ein zentrales Rechenzentrum und dann eben auch bis hin zu selbstfahrenden Autos. Da sind natürlich auch Algorithmen hinten dran, da müssen Trainingsdaten gespeichert werden. Das sind meistens Videodaten, die gefilmt worden sind, damit eben ein Algorithmus erkennt, das ist jetzt ein Radfahrer, das ist ein Fußgänger, das ist ein Fußgänger, der vielleicht vermutlich jetzt hier über den Zebrastreifen gehen will. Das muss ja alles über die Algorithmen erkannt werden. Und auch da gibt es entsprechend sehr starke gesetzliche Auflagen zu sagen, ja, wie ist denn dieser Algorithmus auch trainiert worden, wenn es nachher zu einem Unfall kommt von so einem selbstfahrenden Auto, um nachweisen zu können, jawohl, diese Intelligenz, die in diesem Auto verbaut worden ist, die ist mit den gleichen Daten trainiert worden, wie alle anderen Autos auch, und hat keinen Fehler in der Dateninfrastruktur vorhanden gehabt. Und das nutzt beispielsweise ein großer Automobilkonzern in Frankreich mit uns, die dann in ja, über 44 Petabyte an solchen Golden Images, an solchen goldenen Videodaten, die zum Trainieren dieser Algorithmen genutzt werden, abgelegt werden, um eben auch selbstfahrende Autos zu ermöglichen. Und auch dort trifft das Thema Predictive Maintenance natürlich zu. Ich muss auch dort Daten sammeln und das auch gegebenenfalls wieder nutzen, um einen Algorithmus entsprechend zu verbessern. Und dafür brauche ich ein kleines Speichersystem, was mobil mit im Auto mitfahren kann.
Ja, krass, da hat man sich auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Wir wissen, es wird trainiert, aber wo liegt das Trainingsmaterial, ne? Also was ist, wenn, ich stelle mir jetzt ein Auto vor, das fährt durch die Stadt und auf einmal fällt das Trainingsmaterial weg. Also man weiß nicht mehr, ob Baum oder Fußgänger oder was auch immer. Dann fährt so ein Auto ja autonom, unwissend nach links einfach. So, ne? Also das wäre ja schon ziemlich doof. Das heißt, dieser Zugang, diese Konnektivität zu dem, das ist ein Baum, das ist ein Fahrradfahrer, das ist ein Kind, das muss ja immer gewährleistet sein. Also technisch viel, 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 viel anspruchsvoller. Und da fängt es mit der Speicherung nun mal an. Ne? Das ist wieder was gelernt. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir dieses Thema KI nochmal aufgreifen konnten, weil ich habe das in diesem Potpourri der dritten Episode, dieser Rundumschlag, den wir gemacht haben, kam ja auf einmal das Thema hoch, wo ich dachte, das ist ein Hype-Thema, das müssen wir mal besprechen. Aber es ist ja nicht nur generative KI, also das, was ihr beschrieben habt, das ist schon älter. Ne? Also selbstfahrende Autos gibt es ja auch nicht erst seit Dezember 22, sondern schon ein bisschen davor wurde daran rumgewerkelt. Also von daher, ja, mega spannend. Und wieder kommen wir zurück auf das Thema Speicherung. Ohne Speicherung keine Zukunft. Also Objektspeicher der Zukunft, ja, macht immer mehr Sinn. Wir haben ja noch eine These ganz am Anfang gestellt. Da schauen wir einfach gleich noch drauf in der letzten Episode, die dann als nächstes kommt. Und ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank. Und ja, ich darf vielleicht schon ein bisschen spoilern. Rüdiger wird in der letzten Episode nicht mehr dabei sein. Christoph, du schon. Vielen, vielen Dank für diese Episode und ich freue mich auf das große Finale. Dankeschön.
Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD SYNNEX und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.